Ja, als ich hierher kam, waren mir einige Dinge nicht so ganz klar. Einmal, was werden wir für ein Kreis sein? Als ich jetzt vor ein paar Tagen hörte, dass ich mit bis zu 200 Leuten rechnen musste, ich dachte, wir wären so ein überschaubarer Kreis von 30 oder so. Auf das hatte ich mich eigentlich ursprünglich so eingestellt. Aber es geht alles. Man muss nicht alles wissen. Schwierig ist, wenn man die Adresse nicht weiß. Die habe ich im letzten Moment rausgekriegt. Und die Zeiten habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, es geht um 6 los. Die letzten 2 Stunden hatte ich nur noch Panik im Genick und dachte, irgendwann muss der ankommen. Ich bin zweimal im Stau gestanden, ziemlich weit noch unten im Süden. Und hier oben bin ich habe dann so alternative Route eingegeben in mein Navi. Aber das ist auch schon ein bisschen veraltetes Navi. Und das hat mich irgendwo hingeführt. Zum Schluss ging, da hieß es, sind bloß noch 10 Kilometer. Und dann war ein Schild, ich nicht weiter durfte, es geht zum Steinbruch. Da habe ich irgend so einen Bauer getroffen am Weg. Der sagte, ach, da müssen Sie dann über dieses Dorf und über jenes Dorf. Naja, aber ich war dann doch Punkt 8 da und bin Herrn dankbar, dass das so möglich ist. Viele oder etliche von euch kenne ich so vom Gesicht und die kennen mich auch so vom Gesicht her. Manche habe ich schon gehört, ich war auch schon in manchen Gemeinden, manche kenne ich nicht. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn wir so einen größeren Kreis zusammen sind, dass immer doch der größte Teil gläubig ist, aber der eine oder andere, der ist noch im Suchen und ist noch im Fragen. Und von daher sollen die Themen, die 3 Themen, über die ich spreche, für beide wichtig sein. Für die, die schon im Glauben stehen und auch im weiteren Sinne Mitarbeiter Jesu sind und für die, die noch im Suchen sind. Als ich die Themen bekam, da überlegte ich so, was verbindet sie eigentlich? Ich habe ja 3 Themen: weinet nicht, sorget nicht, fürchtet euch nicht. Und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr kam ich drauf, es sind eigentlich Themen der Seelsorge. Bei einer Mitarbeiterschulung hat man meistens andere Themen, entweder so heilsgeschichtliche Themen, Endzeitthemen oder auch bibelkundliche Themen. Seelsorgerliche Themen hat man selten. Und von daher habe ich mich auch beim Vorbereiten erst ein bisschen schwer getan. Und ich habe immer wieder überlegt, was verbindet die 3 Themen? Weinet nicht, sorget nicht und fürchte dich nicht. Und dann fiel mir so ein, dass ich ja schon gut 25 Jahre unter Aussiedlergemeinden Dienste tun darf. Aber das war nicht der Anfang, sondern als ich noch sehr jung war, als ich Praktikant war, da war ich in der Gegend von Magdeburg. Und dort hatten wir Geschwister aus Bessarabien. Heute weiß kaum einer, was das ist. Manche denken, das sind jetzt Flüchtlinge, die aus Arabien kommen oder so. Oder das wären die Besseren von denen. Sind sie alle nicht. Bessarabien, das liegt im heutigen Moldawien und da noch eine spezielle Richtung Dniester-Region heißt das. Da gab es etwa 100 deutsche Dörfer mit interessanten Namen, Paris und Leipzig und alles, was es hier auch gibt. Und die sind aber schon direkt nach dem Krieg nach Deutschland gekommen. Hatten übrigens dasselbe Gemeinschaftsliederbuch wie die meisten Aussiedlergemeinden. Die hatten das irgendwie schon so die Vorform da in Bessarabien gehabt. Und so die Persönlichkeitsstruktur der Geschwister war ähnlich wie bei denen, die dann so nach Gorbatschow im Wesentlichen aus Russland kamen. Waren auch so ungefähr 250 Jahre, manche Familien sogar vielleicht ein bisschen länger dort in dieser Region gewesen. Nur sind die Bessaraber schon 1941, 41 rausgekommen. Dieses Gebiet war nach der Revolution zu Rumänien gekommen. Dann hat Stalin von Hitler wieder geschenkt gekriegt. Die waren ja eine Zeit lang dicke Freunde, was heute kaum einer weiß. Und dann wollte Stalin dort die Deutschen loswerden. Und da haben die so ein Geschäft gemacht. dass die Deutschen ausreisen konnten mit Sack und Pack. Und die wurden dann in Polen angesiedelt und als dann der Krieg vorbei war, wurden die in verschiedenen Regionen Deutschlands, unter anderem da bei Magdeburg, angesiedelt. Warum erzähle ich das? Auch geistlich gesehen gab es da viele Ähnlichkeiten, zumindest zu den Russlanddeutschen, die vor 25 Jahren kamen. Mittlerweile ist ja schon wieder eine neue Generation nachgewachsen. Manche kennen das alles nur noch von Erzählen, was sich da in Russland abgespielt hat. Aber ich hatte drei Dinge damals bei den Bessarabern schon bemerkt und später auch bei den Russlanddeutschen. Und zwar eigentlich drei Probleme. Einmal das Problem einer großen Traurigkeit, wenn jemand gestorben ist. Beerdigungen mit, ich will da niemandem zu nahe treten, auch niemand wehtun, aber fast mit Geschrei. Frauen, die dann waren und die weinten und so, wie man es hier nicht gewöhnt war. Ich habe gerade in der ersten Zeit das erlebt. Das klang fast wie Verzweiflung teilweise, was manche Frauen da so am Grab, auch Männer, auch öffentlich so zeigten. Dann sah ich ein zweites. Die Bessaraber und auch die Russlanddeutschen waren sehr, sehr fleißige Leute. Manche aus der Generation, die jetzt so bei 60 sind, die konnten ja nicht so gut Deutsch. Aber ein Wort konnte jeder gleich, Maschine. Und er meinte damit der Auto. Russland hat man das wohl Maschine gemeint, genannt Maschine. Auto war so das erste Ding, was man wollte und dann Haus, ein Haus. Und wenn man dann sah, die Häuser, die gebaut wurden, waren überall groß und schön. Also wie gesagt, bei beiden, schon die Bessaraber unter den DDR-Verhältnissen, haben die sich schnell ihre Häuser gebaut. Das war nach dem Krieg so möglich durch verschiedene Dinge. Und dasselbe habe ich hier wieder beobachtet. Teilweise haben sich manche bei diesen Hausbauten übernommen. Also das war, da kam die Oma und der Opa mit. Und dann kam die arbeitende Generation und dann waren die Kinder. Und das ganze Geld floss in eine Kasse. Und dann war damit gerechnet, dann können wir das ganz gut bezahlen. Nur hat man manchmal nicht überlegt, dass die Oma und der Opa sterben könnte und dass dann gleich eine ganze Rente wegfällt, dass die Kinder unter den hiesigen Verhältnissen auch ziemlich schnell dann doch aus dem Haus gehen und eigene Dinge haben, um das sie sich kümmern müssen. Und in manchen Familien gab es richtige Verzweiflung. Ich habe das in einem Fall erlebt, wo eine Familie ihr Haus dann versteigert wurde. Die Frau hat sich erhängt. Sie konnte sich ein Leben nicht mehr vorstellen, ohne das, was sie sich hier geschaffen haben. Und mit einmal sah sie so dann diese Entwicklung. Wir werden es nicht bezahlen können, wir werden es, weiß, wo wir wohnen, wer weiß, wie das wird. Und wer dann psychisch nicht belastbar ist, hat was verloren und dachte, das Leben geht nicht mehr ohne. Vielleicht habt ihr solche Dinge auch hier und da erlebt, aber man merkte dann, dass einige von Sorgen zerfressen waren. Das eine, die große Verzweiflung bei manchen, wenn jemand verstorben war. Das zweite, diese Sorge um irdische Dinge, über die man sich natürlich freuen konnte, dass man die jetzt hier hatte, aber die dann auch doch wieder verloren gehen konnten. Und dann ist noch etwas. Ich merke es meistens bei Älteren, aber ich kann mir denken, es ist auch bei Jüngeren so da. Sie haben sich bekehrt, sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und das ist ja immer so, wenn man sich bekehrt, zeigt ein Gott seine Schuld. Und dann tue ich Buße. Ich bekenne meine Sünde, ich bringe sie zu Jesus. Und wenn ich meine Sünde zu Jesus gebracht habe, dann bin ich sie eigentlich los. Er hat, ist ja dafür am Kreuz gestorben. Und Gottes Wort sagt, wenn eure Sünde rot wie Blut wäre, ich will euch schneeweiß machen. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, brauche ich mir nicht immer wieder über alte Dinge, die es mal gegeben hat, Sorgen zu machen. Warum? Weil Jesus dafür gestorben ist. Aber sehr viele sind da und kommen immer wieder mit derselben Schuld. Es drängt sich ihnen immer wieder auf. Sie haben Angst, da verloren zu gehen, weil es da mal was gegeben hat in der Vergangenheit. Bei manchen Älteren noch in Russland, bei manchen hier in der Jugend, in irgendeiner Stelle. Sie möchten am liebsten nicht mehr dran denken. Aber sobald ihnen klarer ist, dass wir ja ein Leben mit Gott führen und dass wir eines Tages mal vor Gott stehen werden, dann drängt sich manchen dieser Gedanke auf, ja, aber ich bin doch so sündig, ich bin doch so schuldig. Obwohl sie sich bekehrt haben, sind sie oftmals nicht in der Lage, die Vergebung für sich persönlich anzunehmen. Jetzt sollte keiner denken, dass das so ein spezielles Problem bei Russlanddeutschen ist. Die lange Zeit, die 4, 5, 6 Generationen, die manche Familie in Russland war, da haben schon die Verhältnisse ein bisschen abgefärbt. Das ist so. Man sieht es, die Lieder fast alle in Moll. Das hängt mit der Kultur zusammen. Wenn man das über 3 Generationen für schön, besonders schön empfunden hat, dann ist das auch schön und kommt einem auch schön vor. Aber eben auch dieses auf der einen Seite so traurig und bedrückt sein, über Dinge, über die man gar nicht mehr traurig und bedrückt sein müsste, weil sie Jesus ins Grab genommen hat. Dann diese Sorge um Irdisches, an die man dann vieles hängt, und eben auch die Verzweiflung, die bei manchen mitklingt, wenn sie am Grab eines lieben Menschen stehen. Es sind 3 Themen, wo ich dachte, dass es sich lohnt und dass es wichtig ist, dass wir uns damit mal etwas näher beschäftigen. Heute als erstes: Jesus spricht zu dir, weine nicht. Und dieser Satz, weinet nicht, der ist aus einem Text im Lukas-Evangelium entnommen. Die Situation war die, dass ein Synagogenvorsteher, Jairus, erleben musste, dass seine Tochter unheilbar krank war. Zumindest für damalige Verhältnisse. Und er sah das kommen, die wird uns sterben. Und alle, die ihm wichtig waren, sahen es kommen, die wird uns sterben. Er hat von Jesus gehört und vertraute in gewisser Weise auf Jesus. Und er schickte Menschen zu Jesus, dass er doch der Tochter helfen möchte. Aber Jesus kommt nicht gleich. Das hatte verschiedene Gründe. Jesus hatte noch zu tun. Als er sich aufmachen will, kommt eine kranke Frau, die blutflüssige Frau, zu Jesus, rührt ihn an. Er hat auch noch ein Gespräch mit ihr. Und als das dann vorbei ist, ist die Tochter gestorben. Es kommen welche aus dem Haus dieses Synagogenvorstehers und sagen, brauchst gar nicht mal zu kommen, es ist vorbei, sie ist gestorben. Jesus antwortet denen dann, nein, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Dann kommt er ins Haus und wie er das so deutlich macht, dass sie nicht wirklich im Tod bleiben wird, da steht in der Bibel, sie verlachten ihn. Das war kein Verspotten, wie man einen verspottet, der sich irgendwie ein bisschen unmöglich benimmt, sondern das war so ein sarkastisches Lachen, wo dahinter das schon so ein bisschen gesteckt hat, ja, wärst du eher gekommen. Da wäre vielleicht was zu machen gewesen. Aber jetzt redest du so und kannst doch nichts mehr ausrichten. Jesus kommt dann in das Zimmer rein und sieht die Menschen, wie sie weinen über dieses Kind in großer Verzweiflung. Das ist ja nochmal ein besonderes Drama, wenn ein Kind stirbt. wenn ein Alter stirbt, das ist, tut weh. Wenn die Mutter stirbt oder der Vater stirbt. Aber wenn ein Kind einen stirbt, das ist nochmal besonders bitter. Aber Jesus ist in der Lage, er ist stärker als der Tod und erweckt dieses Kind. Es sind in der Bibel ein paar Totenauferweckungen berichtet. Der Jüngling von Nain, Lazarus, der schon mehrere Tage tot war, im Alten Testament ist auch mal ein Bericht da, wie Elia einen toten jungen Mann erweckt. Es hat nicht viele Totenerweckungen gegeben, die uns berichtet werden. Aber es hat etliche gegeben. Es hat wahrscheinlich mehr gegeben, als wir aus den Berichten der Bibel entnehmen. Im Hebräerbrief, da wird einmal so zusammengefasst, was es alles so war mit Verfolgungszeiten und mit schweren Zeiten in der Vergangenheit. Und dann wird gesagt, dass etliche gestorben sind und etliche sind durch Auferstehung wiedergekommen. Aber es ist die Ausnahme gewesen. Ich habe mich von diesem Bibelwort ein Stückchen losgemacht, weil ich dachte, wir sollten uns dieses Thema vom Sterben einmal von der Schrift her etwas näher zuwenden. Warum muss man nicht verzweifelt am Grab stehen? Vielleicht noch mal ein ganz kleines Stück zurück. Ich sagte, wir haben Seelsorgethemen. Wenn unter uns jemand schon im festen Glauben steht, dann ist er dazu berufen, ein Zeuge Jesu zu sein. Und das trifft auf Männer wie Frauen zu, auf Jungs wie auf Mädchen. Sie haben unterschiedliche Formen, wie sie Jesus bezeugen. Eine Frau hat nicht das, was sie oft so Predigtamt nennen. Das ist in der Schrift nicht so vorgesehen. Aber Frauen haben eine besondere Gruppe speziell anvertraut bekommen für ihren Dienst, auch für seelsorgerlichen Dienst. Das sind Kinder. Zuerst einmal die eigenen Kinder, aber dann auch andere Kinder. Man könnte jetzt die Timotheusbrief durchgehen und Titusbrief, da wird auf diese Dinge ein bisschen eingegangen. Frauen haben auch einen Dienst an Frauen, aber meistens eben kein Predigtdienst, sondern ein Seelsorgedienst. Den älteren Frauen wird speziell gesagt, sie sollen sich der jungen Frauen in besonderer Weise annehmen, ihnen den einen oder anderen Hinweis geben, damit die auch gut mit ihrem Leben und in ihrem Glauben zurechtkommen. Dieser Seelsorgedienst ist sowohl Frauen gegeben, in dem Bereich, den Gott ihnen gegeben hat, denn ihre Kinder sollen gläubig werden. Im Timotheusbrief wird das so speziell erwähnt, dass sie, das heißt es, selig werden, aber das heißt nicht, dass man sich damit den Himmel verdient, sondern da tut man etwas im Auftrage Jesu, indem man seine Kinder versucht, näher zu Jesus zu führen. Indem man für sie betet, indem man aber auch seelsorgerlich an ihnen arbeitet. Und das kann man schon ganz früh seelsorgerlich auch schon an kleinen Kindern arbeiten. Denn wenn ein kleines Kind in einer gläubigen Familie aufwächst, dann hat er sehr viel Fragen. Dass mit 3, 4 Jahren kommen Kinder schon mit Glaubensfragen. Und meistens kommen sie auf ihre Mutter zu. Wir hatten ja vor ein paar Monaten noch Weihnachten und ich komme ursprünglich aus Sachsen und wer das so kennt, der weiß, die Sachsen, die haben viele so Weihnachtsbräuche. Da im Erzgebirge, Pyramiden und so Krippen und was man da nicht alles aufstellt. Und wir haben das auch. Wir haben so eine große Krippe, so eine Landschaft, wo ein Stall und wo das kleine Jesuskind ist, die Hirten und die Weisen und so, und die da ringsum stehen und so, und sich alles angucken. Und dann haben wir noch so ein Ding, das sich dreht, so eine Pyramide. Und da ist dasselbe noch mal in klein. Und da habe ich auch eine Enkeltochter mittlerweile, die Pauline. Und die kommt zu uns und die sieht das kleine Kind da in der Krippe und dann sieht sie es in der Pyramide. Und dann sagt sie, was ist denn das für eine komische Sache? Es gibt doch nur einen Jesus und keine zwei. Da habe ich gedacht, es ist natürlich sehr oberflächlich, ich habe schon mal gedacht, aber die Kleine mit 3 Jahren sieht an der Pyramide so eine kleine Figur, sieht an der Krippe so eine kleine Figur, woanders hat es vielleicht noch viel mehr gesehen, aber macht sich schon Gedanken. Wenn so ein kleines Kind Sorgen hat oder Angst hat, und die Mutti, die hat ihm bei Zeiten Glaubenslieder beigebracht, die sitzen ja fest im Kopf, dann helfen dem Kind diese Dinge auch. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil diese Themen Seelsorgethemen sind. Irgendwann kommt auch mal die Frage nach dem Sterben, auch beim Kind. Oder man hat auch zu tun mit Menschen, die einem nahe sind. Vielleicht die eigene Mutter, vielleicht die Schwester oder Schwägerin oder wer auch immer, die besonders darunter leidet, weil jemand gestorben ist. Und dann sollte man von der Schrift her wissen, wie das mit dem Sterben ist. Einmal, warum man stirbt, wo es im Sterben hingeht und was die Rettung im Sterben ist. Nicht, dass eine Schwester jetzt große Lehren entwickeln sollte und dann predigen sollte. Dafür nicht. Aber sie muss es wissen. Sie muss es wissen für Gespräche. Sie muss es auch für sich persönlich wissen. Wenn sie selber in so eine Situation kommt, dass jemand, der wichtig ist, stirbt, dann braucht sie ja doch eine Kraftquelle. Und das ist nicht so ein einfaches Zureden von jemandem, sondern das muss man aus der Schrift haben. Ich habe das erlebt in einem Ort, da war ein junges Ehepaar, die erwarteten ihr erstes Kind. Und dann wird schon kurz vor der Geburt klar, das Kind wird nicht lange leben. Es waren dann wohl auch bloß ein paar Stunden. Sie fragten mich danach, wie man das macht mit einer Nottaufe. Und dadurch bin ich dann darauf gestoßen. Ich habe denen das erklärt. Und das Kind ist auch so gestorben. Aber die Probleme, die einen da angehen, da muss ich vom Wort Gottes her eine Grundlage haben, damit ich das durchhalte. Solche seelsorgerlichen Fragen, wie zum Beispiel die Fragen um Tod und Sterben, die sollte ich für mich persönlich wissen und für das Zeugnis, das ich anderen weitergebe und als Schwester zum Beispiel auch für das, was sie ihren Kindern weitergibt. Die Brüder haben das Gleiche, die gleiche Aufgabe. Im Alten Testament, da wird einmal durch Mose den Israeliten gesagt, sie sollen ihren Kindern das Wort Gottes einschärfen. Sie sollen immer wieder ihnen das auch erklären. Die erste Predigtaufgabe, die ein Bruder hat, die ist auch in der Familie. Und dieser Dienst wird meist übers Gespräch gehen und über die Fürbitte. Aber viele der Brüder haben dann auch so die Aufgabe, Gottes Wort zu verkündigen. Und da ist es auch wichtig, dass sie die wichtigsten Glaubensfragen wissen. Ich beobachte das in den letzten 10 Jahren, dass manchmal wichtigste Glaubensgrundlagen vielen nicht mehr klar sind. Zum Beispiel die ganze Frage mit der Dreieinigkeit. Und da kommt jemand und irritiert sie durch irgendwelche falschen Überzeugungen zur Dreieinigkeit. Und wenn ich dann Gottes Wort nicht kenne, wenn ich vom Wort her nicht weiß, wie das ist mit der Dreieinigkeit, dann kann das mir schaden und ich kann irgendein Irrlehrer auf den Leim gehen. Und manche Ideen von solchen Irrlehrern sind spannend. Ich will nicht sagen überzeugend, aber spannend. Dann beschäftigt man sich damit und dann denkt man auch, vielleicht ist es doch richtig und so. Und dann bringt man das selber ins Gespräch womit ein, macht auch noch andere irre. Nicht alle, die was Falsches so von sich geben, machen das aus Schlechtigkeit oder so, sondern aus Unwissenheit. Deswegen ist es so eine wichtige Sache, dass man über die wesentlichen Glaubensgrundlagen Bescheid weiß. Es muss nicht jeder über alle Einzelheiten der Entrückung und des tausendjährigen Reiches Bescheid wissen. Da gibt es ohnehin verschiedene Überzeugungen und das sind keine Hauptgrundlagen unseres Glaubens. Das sind so Randfragen. Ist gut, wenn man es auch weiß, aber das muss man nicht alles so im Einzelnen wissen. Und aus welchen Mineralien das durchsichtige Gold im neuen Jerusalem ist, ich weiß es auch nicht. Aber es gibt welche, die meinen es zu wissen. Ja, das kann er sogar, ich glaube, einen berühmten Prediger, der hat sogar eine Landkarte des neuen Jerusalems erstellt. Ist noch zu besichtigen, der hat schon vor über 200 Jahren gelebt. Da gab es auch schon solche interessanten Leute. Ich war ja bisher in Neustadt Prediger in der Stadtmission. Nun haben die mich altershalber entsorgt. Und ich habe eine Gemeinde im Nachbarort, eine kleinere Gemeinde, wo ich dort Dienst tue. Und so nach einiger Zeit fiel mir ein, da ist ein Grüppchen aufgetaucht, die meinen, man sollte die christlichen Feste nicht mehr feiern. Nicht Weihnachten, nicht Ostern und Pfingsten und so. Das wäre alles katholisches Zeug, was die von den Freimaurern übernommen hatten. Und die hätten es wieder von den griechischen und altägyptischen Götzendienern. Die Meinung habe ich auch im Internet ein paar Mal gefunden, dass da solche Sachen aufkommen. Und es ist es ist schlimm, wie viele diesen Sachen auf den Leim gehen. Wie viele, nicht unbedingt Adventisten, sondern welche, die durchaus evangelisch oder lutherisch gewesen sind, die mit einmal den Eindruck haben, ja, von Ostern steht nichts in der Bibel, dass man das feiern soll. Aber großer Versöhnungstag steht im Alten Testament. Vom Sonntag haben sie den Eindruck, stände auch nichts da, sondern nur vom Sabbat stände was da. Und mit einmal kommen die auf solche Ideen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Grundlagen des biblischen Glaubens kennen und wissen. Und dass uns nicht jeder, der eine neue Idee aufbringt, mit seinen Ideen durcheinander bringen kann. Es ist eine List des Teufels, dass er das Wort Gottes verdreht. Das fing schon im Paradies so an, wie der Teufel der Eva gegenüber das Wort Gottes verdreht hat. Und sie wusste noch ums Wort Gottes, aber es war alles ein bisschen verdreht, was sie da hatte. Und dann fiel sie in die Sünde rein. Und dadurch ist sie aus der Sünde gekommen. Also, damit wir selbst das Ziel des Glaubens erreichen, so heißt es im 1. Petrusbrief einmal, im 1. Petrus 1, 7 bis 9, dass wir das Ziel des Glaubens erreichen sollen, brauchen wir das Evangelium und die klare biblische Lehre. Für solche Seelsorgefragen umso mehr, weil Lehrfragen, die sind manchmal auch so ein bisschen, dass da einer sich meint, er weiß ein bisschen mehr wie andere. Das bläht ihn zwar auf, kann ihn auch sehr schaden, aber Seelsorgefragen, die fressen wirklich das Gemüt an, wenn man damit nicht so zurechtkommt. Mir sind zwei Dinge klar. Einmal, dass wir anderen gegenüber die biblische Lehre brauchen, um ihnen helfen zu können. Das habe ich schon erklärt. Kindern gegenüber, Verwandten gegenüber, anderen gegenüber. Aber auch für uns selbst müssen wir es haben. In der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 5, da sagt Jesus einmal zu den Pharisäern oder dem de facto doch Pharisäern, ihr Heuchler, ihr wollt anderen den Splitter aus dem Augen ziehen, aber den eigenen Balken, den bemerkt ihr nicht. Was hat das mit Seelsorge zu tun? Seelsorge an der eigenen Seele ist wichtig. Ich kann anderen nur helfen, wenn ich mir selbst von Jesus habe helfen lassen. Wenn das Wort mir etwas gesagt hat, für mich wichtig war, dann kann ich es auch anderen weitergeben. Nun zu der eigentlichen Thematik hin. Wenn Jesus sagt, im Angesicht dieses Todes des Kindes weinet nicht, da ist das erste Mal in die Situation hineingesprochen. Er wollte ja das Kind erwecken. Und er hat das fest vorgehabt und er hat es auch zugesagt Und wenn Jesus etwas zusagt, kann man sich darauf verlassen. Und da ist Weinen gegen das Wort Gottes überhaupt nicht angebracht. Wenn Gott mir etwas zugesagt hat, kann ich mich felsenfest darauf verlassen. Aber wie ist es, wenn wirklich menschlich gesehen ein Tod eingetreten ist? Und Jesus erweckt ja normalerweise nicht die, die verstorben sind. Das waren immer so Einzelfälle. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13, da schreibt der Apostel Paulus: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, also das nicht zurückhalten, von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Hier steht als erstes, wenn ich mit dem Tod konfrontiert bin, soll ich nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Dass ein Mensch, der nicht um Jesus weiß, verzweifelt sein muss am Grab, das ist eigentlich ganz logisch. Wenn er ein Atheist ist, geht er davon aus, jetzt ist mit dem absolut Schluss. Und von daher muss er verzweifelt sein, weil er keine Hoffnung über das Sterben hinaus hat. Der eine Punkt. Wenn ein Moslem oder ein anderer Heide an einem Grab steht von jemandem, der ihm wichtig ist, wird er auch traurig und hoffnungslos sein. Weil gerade die Moslems, die wissen nie, ob ein anderer, der gestorben ist, oder sie selbst, wirklich ewiges Leben haben, so wie wir das ausdrücken würden, also ins Paradies kommen oder nicht. Ist ja auch ein Hintergrund ihres Fanatismus, denn den Moslems ist in ihrem Buch, in dem Koran, nur zugesagt, dass wenn einer im Heiligen Krieg stirbt, dass der mit Sicherheit ins Paradies kommt. Alle anderen sind nach ihrer Meinung, da weiß man es nicht. Die Moslems haben übrigens außer dem Koran noch eine andere Überlieferung. Das heißt übersetzt die Taten und Worte des Propheten. Und da wird unter anderem ihre Vorstellung geschildert, wie es ist, wenn einer gestorben ist. Da wird geschildert, wenn er gestorben ist, dann geht er über einen Abgrund, in dem lauter Feuer ist. Und über diesen Abgrund geht ein Steg. Und man muss über diesen Steg gehen. Und wen, wo Allah den Eindruck hat, der taugt nichts oder den will ich nicht in der anderen Seite haben im Paradies, der stürzt ab und der fällt in das Feuer. Und er bleibt in diesem Feuer. Und er wird immer in diesem Feuer bleiben. Sie stellen sich die Hölle so vor, dass man unter ungeheuren Qualen brennt, dass die Haut platzt und reißt und sie wächst immer wieder zusammen und platzt und reißt immer wieder neu. Und solche Vorstellungen haben Moslems von dem, was nach dem Tod kommt. Und sie wissen nie, werde ich über den Steg schaffen oder liege ich da drin. Sie haben dann so eine Aussage, so Gott will. So Gott will, komme ich drüber. So Gott nicht will, werde ich als Dauerschaschlik immer wieder dort neu geröstet. Das ist natürlich eine furchtbare Vorstellung. Paulus schrieb an die Thessalonicher. Die Thessalonicher hatten die damalige Religion, die das im alten Griechenland hatten. Die waren der Überzeugung, man geht in ein Reich der Schatten hinein. Man ist gar keine richtige Person mehr, sondern wirklich so eine Art Gespenst. Und die anderen sieht man auch nur als Schatten, wie so eine Art Gespenst. Und das für alle Zeiten, eine grausliche Vorstellung. Paulus sagt für ihn, die anderen haben keine Hoffnung. Und deswegen müssen sie traurig sein. Das geht bei Nichtchristen so weit, dass sie sogar die Überzeugung haben, dass wenn einer gestorben ist, der den Lebenden noch Schaden anrichten kann. Und dann haben sie die Überzeugung, man muss was tun, dass die einem vom Halse bleiben. Dann bestimmte Art der Beerdigung, damit ja die Toten nicht wiederkommen und ähnliches. Die Ungläubigen haben entweder die Vorstellung, im Tod ist alles vorbei, schrecklich, hoffnungslos, oder es ist da eine ganz schreckliche Sache da drüben, die aller Wahrscheinlichkeit dem begegnet. Und Paulus schreibt jetzt den Leuten da in Thessalonich: Wir wollen euch nicht verhalten von denen, die da schlafen. Der Paulus hat Offenbarungen gehabt. Das hat er öfter mal gesagt, dass er besondere Offenbarungen hatte. Heute gibt es das nicht mehr. Wir haben alles in der Bibel. Aber Paulus ist ja einer der Apostel, die Gottes Wort erst aufschrieben. Und deswegen hat er spezielle Offenbarungen gehabt. Übrigens auch über das Abendmahl. Da steht es sogar dabei: Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Und Paulus hat eben auch Offenbarungen über das, was nach dem Tod kommt, was der Tod mit sich bringt. Und dann sagt er ihnen: Ihr braucht nicht traurig sein über die, die schlafen, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ohne Jesus hat man keine Hoffnung. Diese Traurigkeit im Blick auf den Tod, die kann schreckliche Folgen haben. Manche werden fast irre. Solche Beispiele hat man ja gehabt, wo die Frau gestorben ist oder der Mann gestorben ist und der zurückgeblieben ist, kommt mit dem Leben überhaupt nicht mehr zurecht. Das kommt natürlich, wenn man keinen Halt und keine Hoffnung hat, wenn man nur in diese absolute Traurigkeit hineinfällt. Es haben sich viele Gedanken gemacht, warum der Hitler eine so boshafte Kreatur war und so schreckliche Dinge getan hat, wie ihm nachgesagt werden. Letztlich ist es der Teufel gewesen, der solche Leute wie Hitler oder Stalin oder Mao Zedong inspiriert hat. Aber da gab es einen Arzt, der hatte sich um die Familie von Hitler gekümmert. Der Hitler hat einen sehr brutalen Vater gehabt. Der muss ihn in einer Weise geschlagen haben, dass, wie man sowas gar nicht kennt. Bei jeder Kleinigkeit auch, Vater hat wohl auch getrunken und muss ein ganz schlimmer Mensch gewesen sein. Aber er hatte eine Mutter gehabt, zu der er sich immer wieder flüchtete und die er, so sagt es dieser Arzt, in einer ganz abgöttischen Weise liebte. Und diese Mutter kriegte Krebs. Und der Vater war schon gestorben und er war noch jung, er war so 13, 14 Jahre. Und er hat dann die ganze Pflege seiner Mutter übernommen. Und er war so verzweifelt über die Leiden, die seine Mutter hatte. Und dann ist sie gestorben an diesem Krebs. Und dann schildert dieser Arzt, der ein Jude war übrigens: Ich habe noch nie einen Menschen so verzweifelt gesehen wie diesen jungen Hitler. Also neben seiner toten Mutter stand. Und viele sind der Überzeugung, in dem ist innerlich alles abgestorben, dass er so ein brutaler, herzloser Mensch werden konnte, möglicherweise durch psychologische Vorgänge, dass er den Tod damals nicht begriffen hat und auch nie überwunden hat. Und er hat jede Empathie gegen anderes Leiden verloren. Und dann werden solche Leute draus. Wir sollten, sagt Paulus, wir dürfen etwas wissen von denen, die da schlafen, anders wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung. In Römer 5, Vers 5, da heißt es: Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Wenn wir an diesem Punkt des Todes kommen, dass ein wichtiger Mensch stirbt, dann haben wir eine Hoffnung über das Sterben hinaus. Oder wenn es uns selbst nahe kommt. Wir werden ja, wenn wir nicht Jesu Wiederkunft erleben, spricht viel dafür, dass etliche von uns noch die Wiederkunft Jesu erleben, ohne vorher gestorben zu sein. Aber das ist nicht klar. Vielleicht sogar ich hoffe immer noch drauf, aber ich weiß es nicht. Aber bisher sind alle gestorben. Und wenn man bestimmte Krankheiten hat oder bestimmte Symptome in seinem Leben sieht und merkt, der Tod kommt näher, da kann, wenn ich keinen Halt habe, einen das auch in die Verzweiflung eintreiben. Es ist nicht nur, dass die Freunde des Jairus, die Mutter, die Geschwister vielleicht von diesem kleinen kranken Mädchen oder wer das im Einzelnen war, verzweifelt geweint haben, sondern im Angesicht des Todes haben viele Tränen vergossen. Jesus sagt, weint. Jesus kam hin in den Raum, wo das tote Kind lag. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht. Sie ist nicht gestorben, sondern schläft. Er wusste in diesem Falle, dass sie wieder erweckt wird. Aber das Wort schlafen wird immer wieder im Zusammenhang mit dem Tod in der Bibel erwähnt. Im Blick auf dieses Kind war das ein Schlaf, der bald zu Ende sein sollte, weil das Kind erweckt wurde. Aber auch wir sollten wissen, die gestorben sind, sie schlafen. Ihr Körper schläft nicht, der Körper liegt in der Erde und verliert sich, zersetzt sich. Aber ihre Seele geht rüber und da heißt es einmal im Hebräerbrief, sie ruhen, so wie wir im Schlaf ruhen. Sie ruhen von ihren Werken. Aber so wie wenn ich mich ausruhe oder schlafe, ich nicht weg bin, sondern auf die Stunde warte, wo ich erweckt werde, so existiere ich weiter, auch wenn ich hier die Augen zugemacht habe. Es gibt aber noch mehr, da komme ich dann noch näher drauf. Weint nicht, sagt er im Angesicht des Todes. Ich habe mit meiner Frau, ich rede immer mal über so Worte, über dich zu sprechen, aber mit ihr. Und dann sagt sie, ja, das ist aber einseitig, was du da sagst. Jesus hat doch auch geweint am Grab des Lazarus. Das steht in Johannes 11, Vers 35. Und Jesus gingen die Augen über. Aber warum hat er geweint? Er hat geweint, als er die Verzweiflung der Trauernden sah. Jesus war in besonderer Weise verbunden mit Lazarus, das war sein Freund, so steht es direkt in der Bibel. Seine beiden Schwestern, Martha und Maria, bei denen war er immer wieder im Haus. Und jetzt sieht er, wie notvoll das war, wie verzweifelt die waren. Und er weinte über die Auswirkungen des Todes. Jesus wusste ja, warum er gekommen ist. Jesus wusste schon, als er hinging, dass er den Lazarus erwecken wird. Aber als er die schlimmen Auswirkungen des Todes sah, da ging ihm das sehr nahe. Als er sah, wie verzweifelt die Maria ist, wie verzweifelt die Martha ist, da ging ihm das nahe und deswegen weinte er. Nun, ich habe euch so Skripte gegeben, damit ihr irgendwo eine Hoffnung habt, dass ich auch mal Schluss mache irgendwann. Ich bin noch nicht beim ersten Punkt. Ich bin noch bei der Einleitung. Aber ich werde mich zügeln mit der Zeit, dass ich also das durchaus auch zeitlich irgendwie in einen überschaubaren Rahmen rüberbringen kann. Ich war mal in Nikolajew zu einem Dienst. Manche Dinge vergisst man nie. Und wenn man so älter wird, so wie ich, dann fallen dann die alten Sachen immer wieder ein. Ich hatte dort evangelisiert und es waren etliche zum Glauben gekommen. So in 90er Jahren war das gewesen. Und Jahre später bin ich in Neustadt bei einer Gemeinde und eine Schwester aus Nikolajew war zu Besuch. Und sie begrüßt mich da ganz freundlich da vor der Kirche, die da haben. Und sagt, ach Bruder Wagner, ich bin doch damals, wo Sie da waren, durfte ich mich doch bekehren. Und da hat sie was erzählt, sagt sie. Als sie eine Viertelstunde geredet haben, da wusste ich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mein Leben Jesus übergeben muss. Das kann ich mal länger warten. Und dann dachte ich, sobald jetzt Schluss ist, dann werde ich beten und ich werde dann merken, dass der Herr mich angenommen hat und sie hatte so eine Sehnsucht, dann nach ihr Leben Jesus zu übergeben. Und dann sagte sie, war noch mehr dabei. Und er predigte und predigte und predigte. Und plötzlich kriege ich Angst. Ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, da habe ich mich nicht bekehrt, nur weil der so lange macht. Manche Dinge haben sich mir auch eingeprägt, deswegen irgendwie so nach 24 Uhr bin ich am Ende, damit keiner verzweifeln muss. Nun, aber ich will mich jetzt an diese vorgegebenen Punkte hier halten, die ich also wichtige Aussagen sehe über dem, was wir, warum wir nicht weinen brauchen, warum Jesus uns das zusagt. Weint nicht trotz realistischem Blick auf den Tod, dem großen Drama der Menschheitsgeschichte. Als Gott die Menschen geschaffen hat, hatte er sie nicht zum Sterben geschaffen. In der Schöpfung war der Tod nicht vorgesehen. Die Bibel steht, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und er schuf ihn, wie geht das weiter? Ihn zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Also als Gott den Menschen schuf, ist der Mensch ein Abbild Gottes geworden. Und von Gott heißt es einmal, der allein Unsterblichkeit hat. Kein Tier, kein Mensch jetzt auf der Erde hat Unsterblichkeit, aber Gott hat Unsterblichkeit. Als Gott also uns Menschen gemacht hat, hat er uns zur Unsterblichkeit geschaffen. Nicht zur Sterblichkeit. Der Tod war nicht vorgesehen. Den Tod haben sich die Menschen geholt. Manchmal sagt man das ja so, wenn da einer ohne Schal und Mütze da im Winter rumläuft, du holst dann noch einen Tod. Dadurch kommt das nicht gleich. Manche sind abgehärtet, die schaffen das. Jeder, der es überlebt hat und keine Lungenentzündung gekriegt hat, da ging es wieder gut. Aber die Menschen haben sich in den Tod geholt, und zwar durch die Sünde. Paulus erklärt, der Sünde Sold ist der Tod. Gott hatte den ersten beiden, also Adam eigentlich, aber die Frau war ja in ihm, hat er gesagt, wenn ihr von dem Baum esset, werdet ihr des Todes sterben. Vielleicht konnten sich Adam und Eva später gar nicht vorstellen, was Tod ist. Sie haben ja sowas noch nie erlebt. Aber sie wussten, es muss was Schlimmes sein. Das war ihnen klar. Und deswegen hielten sie sich von diesem Baum fern. Und dann kommt die Schlange und die debattiert mit der Eva. Und dann, als sie die Eva ihr erklärt, wir essen von allen Bäumen hier im Garten, nur nicht von dem einen, denn dann werden wir sterben. Und dann sagt die Schlange, also der Teufel durch die Schlange, zu Eva, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, ihr werdet sein wie er. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ich habe mal jemanden gehört, der sagt, was ist das doch für ein primitiver Glaube, dass Menschen nur, weil sie eine Frucht gegessen haben, verloren sind und Sünder geworden sind. Der Tod kam nicht durch die Frucht. Die war nicht vergiftet. Wir wissen gar nicht, was es für eine Frucht ist. Die Katholiken meinen, es war ein Apfel, andere meinen, es war eine Apfelsine. Man weiß, was es war. Steht gar nicht dabei. Der Tod kam, weil man Gott nicht glaubte. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und der Teufel hat gesagt, ihr werdet nicht sterben. So, und wen haben sie geglaubt? Dem Teufel, nicht Gott. Ihr Unglauben und ihr Vertrauen auf das Wort des Teufels, das war die Sünde. Das hat den Tod gebracht. So ist das einmal losgegangen mit dem Tod. Eigentlich war der Tod nicht vorgesehen. Mose schreibt im Psalm 90 oder erklärt im Psalm 90, der Psalm ist von Mose, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nur der ist wirklich klug, der das im Auge hat, dass er sterben wird. Wer das irgendwo wegdrängt oder nicht wahrhaben will, der ist nicht realistisch. Wer ein Christ ist, der weiß, er wird sterben. Natürlich haben wir einen realistischen Blick auf den Tod. Der hat bisher alle Menschen ergriffen vor uns. Und übrigens auch die, die wieder auferweckt worden sind, sind wieder gestorben. Wenn die Tochter von Jairus noch leben würde, wäre sie was über 2000 Jahre. Da wäre ständig was in der Zeitung im Bild. Wie geht's ihr jetzt? Wie geht's ihr da? Die ist irgendwann wieder gestorben. Lazarus ist wieder gestorben. Sie sind nur kurzzeitig als Zeichen für die Glaubenden und als Zeichen, dass Jesus stärker ist, wieder tot, zurückgeholt worden. Es gab zwei Menschen, die, soweit wir informiert sind durch die Bibel, nicht gestorben sind. Einen, von dem man gar nicht viel weiß, ein gewisser Henoch vor der Sintflut, und Elia. Elia, der mit einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist. Ansonsten sind alle gestorben. Und wie das mit Elia ist, das kann man auch nicht genau sagen, denn Jesus erklärt später, dass Johannes der Täufer Elia ist. Und Johannes der Täufer ist gestorben, der hat man geköpft. Aber das ist nur so ein Nebengedanke, der ist nicht ganz so wesentlich. Wir haben einen realistischen Blick für Sterben. Und dieser realistische Blick macht uns natürlich auch das Herz schwer. Denn einmal heißt es im Neuen Testament, der letzte Feind, der aufgehoben ist, es ist der Tod. Wir brauchen keine Angst zu haben vorm Sterben, weil Jesus bei uns ist. Aber er reißt Familien auseinander. Er bringt Probleme für die, die hier zurückbleiben. Da behält man realistischen Blick. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 1. Das gehört zu den sogenannten Abschiedsreden Jesu, so nennt man das. Die letzten Predigten, die Jesus seinen Jüngern gehalten hat. Da sagt er, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus weiß, was sie in Kürze erleben werden. Dass man ihn verhaften wird, dass man ihn geißeln wird, dass man ihn kreuzigen wird und dass er am Kreuz sterben wird. Und er weiß, wie schrecklich sich das auf die Jünger auswirken wird. Und er sagt im Vorfeld, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir brauchen nicht, wir müssen realistisch wissen, der Tod kommt. Und wenn man jemanden noch so lieb hat, der Tod wird kommen. Und wenn ein Kinder ihre Eltern noch so lieb haben, normal ist es, dass die Kinder die Eltern überleben. Und manche Mutter und mancher Vater musste aber auch erleben, dass er am Grab der eigenen Kinder stehen musste. Und das ist besonders bitter. Wir sind realistisch, das ist so. Nun, ich habe da so ein Blatt, wo so verschiedene Aussagen der Bibel, das habe ich euch eigentlich nur ausdrucken lassen, damit ihr das mal zusammen habt und euch später nochmal anschauen könnt. Was sagt die Bibel über den Tod und über den Hintergrund des Todes? Was sollte man dazu wissen? Ja, also die Aussage Jesu war damals in der Situation, weint nicht. In die konkrete Situation bei Jairus, seiner Tochter. Aber es gilt auch bei uns, weint nicht, obwohl wir wissen, dass wir alle sterben werden, wenn Jesus nicht zu unseren Lebzeiten wiederkommt, dass alle die sterben werden, die wir lieb haben und dass das Sterben auch schwere und schlimme Seiten mit sich bringen kann. Trotzdem, wir können realistisch der Sache entgegengehen. Es ist eben so, die Menschen haben sich den Tod geholt, aber Jesus ist der Sieger über die Hölle, den Tod und den Teufel. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da sieht Johannes Jesus nochmal. Er hat ihn das letzte Mal 60 Jahre vorher gesehen, nachdem er auferstanden war. Und jetzt, als er auf der Insel Patmos ist, da sieht er ihn in seiner himmlischen Weise und seiner himmlischen Art. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot und ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wenn wir wissen, Jesus hat die Schlüssel der Hölle und des Todes, dann kann man sich mit diesem Thema auch beschäftigen, ohne verzweifeln zu müssen. Nun sind die Menschen verschieden hart im Nehmen. Der eine sagt, ja, ich kann dem Tod sicher entgegentreten, aber ich möchte mich doch nicht immer damit beschäftigen, denn es ist ja doch schwierig, eine schwierige Sache. Und der andere sagt, warum? Ich gehe doch zu Jesus. So schlimm ist das nicht für mich. Ich war, als ich noch ein ganz junger Prediger war, da war ich auf einem Dorf und da war ein Bruder aus Ostpreußen, war schon über 80 und er hielt so die kleine Gemeinde, die da war, so 15 Leute zusammen und kümmerte sich um alles, dass die Stunden dort liefen. Und auf jeden Fall war Bibelstunde und vorher haben wir uns immer ein bisschen unterhalten und dann sagte er, heute habe ich mir ein Grab gekauft. Der Friedhof gehörte der Kirche und da braucht ja ein Grab. Und auf jeden Fall hat er dann erklärt, warum er sich das gekauft hat. Der hat gesagt, ja, ich habe gesehen, die Gräber, die wurden Stück für Stück immer wieder besetzt. Und dann sagt er, und jetzt sah ich in der Reihe in der Nähe vom Brunnen, dort wo man Wasser zum Gießen holt, da ist nur noch ein Grab. Und dann sagt er, das habe ich mir jetzt geholt, damit meine Leute nicht so weit mit der Kanne laufen müssen. Und da waren ein paar alte Schwestern, die waren so entsetzt, wie kann der sowas sagen? Und dann sagt er, und wisst ihr, da wurde die Ärger, da stelle ich mir jetzt eine kleine Bank drin. Und da setze ich mich schon manchmal hin und da weiß ich, das gehört mir und da werde ich eines Tages liegen. Also ich habe sowas noch nicht gemacht für mich und werde es auch nicht. Aber wir brauchen nicht verzweifeln wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es ist das Ende des irdischen Lebens. Aber ich muss da nicht verzweifeln. Was sagt die Bibel über Sterben? Die erste Aussage vom Sterben, habe ich schon erwähnt, findet sich in 1. Mose 2,17. Da hat Gott gesagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Adam und Eva haben davon gegessen. Und jetzt könnte man sagen, sind sie am selben Tag gestorben? Nicht am selben 24-Stunden-Tag. Aber in der Bibel steht einmal, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Niemals ist ein Mensch, auch in der ganz ersten Zeit, wo sie noch uralt wurden, älter geworden wie 1000 Jahre. Er ist noch in dieser Zeit gestorben. Und an dem Tag, wo sie davon gegessen haben, war er innerlich schon gestorben. Vorher führte er ein Leben in Glück und Harmonie mit Gott und in Glück und Harmonie mit seiner Frau. Nachdem sie danach gegriffen haben, gab es zu einer Entfremdung zwischen Adam und Eva und kam es zu Angst vor Gott. Als abends Gott durch das Paradies geht, versteckten sie sich vor ihm. Es ist so eingetreten, ein innerer Tod sofort und ein äußerer Tod noch im Laufe der nächsten 1000 Jahre. Der Tod kam dann als Folge der Sünde. Gott hat es angekündigt, Römer 6, Vers 23a, also der Anfang, denn der Tod ist der Sold der Sünde. Sold ist Bezahlung. Man sagte zu bestimmten Soldaten, bei Soldaten steckt das ja auch drin, das Wort Sold, aber man nannte einige auch Söldner, die speziell als Krieger früher gingen für Geld. Die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Als ich an der Bibelschule war, da hatten wir auch Psychologieunterricht und wir hatten da einen gläubigen Psychiater als Lehrer. Und der sagte, es gibt keinen Arzt, der erklären kann, warum, von der Medizin her, warum der Mensch eigentlich sterben muss. Sie können nur alle feststellen, sie sterben. Und sie können auch feststellen, an welcher Krankheit. Und da hat er uns erklärt, er sagt, zuerst geht es normalerweise im Leben aufwärts. Und irgendwann dann so, er meinte mit 27 Jahren etwa, kann jeder bei euch rechnen, da kippt das. Geht es nicht mehr aufwärts, sondern es geht leicht bergab. Und irgendwann ist mal Schluss. Das setzt dann was Wesentliches aus, da ist Schluss. In 27 Jahren hat er dann gesagt, guckt euch die Sportler an. Die erreichen hohe Leistungen, aber so um die 27 kippen sie. Da kommt schon der körperliche Verfall. Also wer 28, 29 ist, verfällt schon langsam. Vielleicht hat jemand schon eine Plombe im Zahn oder so. Das ist schon alles nicht mehr echt. Bei mir ist noch viel mehr im Mund, was nicht echt ist. Es ist einfach so, man kann nicht erklären, aber es ereignet sich. Heute haben sie da so Behauptungen, dass es so in den Genen da Veränderungen gibt oder auch so Radikale. Also es gibt ja radikale Islamisten und im Körper gibt es auch so freie Radikale, nennen sie die. Die sind wohl immer gefährlich. Die würden das dann ein bisschen anregen. Aber genau kann man es nicht sagen. Die Bibel aber sagt es. Der Tod kommt wegen der Sünde. Und dann kann man in der Heiligen Schrift erkennen, dass es auch gesagt wird, dass es so ist. Psalm 90, Vers 7. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Es ist interessant, wie dann der Tod in die Menschheit einbrach. Der erste Verstorbene ist eben nicht an Siechtum oder an so etwas gestorben, sondern er ist sogar ermordet worden durch einen Menschen. Das hätte auch anders sein können. Der erste Mord hätte auch in der zweiten Generation erst eintreten können. Aber Gott wollte damit zeigen, wie schrecklich die Menschen durch die Sünde geworden sind. Dass sie sogar noch dieses Verhängnis, was ja kommen sollte, selber vom Zaun brechen werden. Und es ist dann in der Schrift zu beobachten, dass es vor der Sintflut teilweise hohe Lebenserwartungen gab. Der Mensch, von dem die Bibel sagt, dass er am ältesten geworden ist, war Methuselah mit 969 Jahren. Vor 3700 Jahren hat er ungefähr gelebt. Vor 3000 vor Christus sagt die Schrift in 1. Mose 6, Vers 3b, 120 Jahre, das ist so der Schnitt, und 1450 Jahre vor Christus schreibt, sagt wieder Mose, das Leben wird 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und auf dieser Zeit ist es geblieben. Das heißt, es gibt eine Evolution zum Schlechten. Die Ersten sollten gar nicht sterben. Da haben sie sich den Tod geholt durch die Sünde. Und dann sind die ersten Generationen noch steinalt geworden. Der älteste, Methuselah, über 969 Jahre. Aber einige Zeit später schon, so zur Zeit Noah, da ist ihnen noch Frist gegeben, 120 Jahre. Ist allerdings nicht ganz klar, ob sich das auf Lebensalter bezieht. Es gibt da durchaus auch die Meinung, es wären nur noch 120 Jahre bis zur Sintflut. Aber auf den Text kann ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen. Man sieht auch nach der Sintflut noch ein paar Leute, die ziemlich alt wurden, wie Abraham, so um die 200. Aber seit den Zeiten des Mose 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Es gibt immer ein paar, die ein paar Jahre älter werden, dafür sterben andere etwas früher. Der Tod ist unvermeidlich. Im 1. Korinther 15, Vers 22, da heißt es, gleich wie sie in Adam alle sterben. Also Adam, unser Stammvater, ist gestorben und so sterben auch wir alle. Aber der Tod spricht nicht mehr das letzte Wort. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Warum brauchen wir nicht zu weinen? Eigentlich wäre es zum Verzweifeln. Alle müssen sterben. Aber Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Der Tod ist verschlungen worden im Sieg Jesu. Und wenn er da in der Offenbarung den Johannes begegnet und sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes, dann zeigt das, dem Tod ist die Macht genommen. Wir brauchen nicht zu weinen im Angesicht des Todes. Wir überlassen keinen Verstorbenen ein schreckliches Schicksal, sondern Jesus hat dem Tod seine Macht genommen. Der Tod ist zwar immer noch unvermeidlich, aber Jesus hat den Tod und den Teufel und die Sünde besiegt und wir kriegen durch Jesus auch Sieg. Schon heute ist Jesus der Herr über den Tod und den Sterben. Er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes, Offenbarung 1, 18b. Es wird eine Zeit kommen, das kann man eigentlich gar nicht mehr Zeit nennen, es ist die Ewigkeit nach dieser Welt, da gibt es gar keinen Tod mehr. Offenbarung 21, Vers 4, und der Tod wird nicht mehr sein, beziehungsweise wird auch gesagt, der Tod war in den feurigen Pfuhl geworfen. Der Tod ist nämlich nicht nur ein Zustand. Der Tod ist scheinbar auch eine Persönlichkeit, ein gefallener Engel. Aber wenn er das so ist, dann ist das umso bedeutender, dass Jesus ihm seine Schlüssel abgenommen hat. Der Tod war sozusagen der Wächter eines Gefängnisses, in das alle hätten reinkommen müssen. Aber Jesus hat ihm den Schlüssel abgenommen. Und von daher braucht keiner mehr vor ihm zu zittern. Und 1. Korinther 15, 26, der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Wir brauchen nicht zu weinen, weil der Tod zwar schrecklich ist, aber die Macht des Todes ist durch Jesus gebrochen worden. Wir brauchen nicht zu weinen, weil wir wissen, wo es im Sterben hingeht. Wo geht es im Sterben hin? Was sagt uns die Bibel darüber? Im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1, da wird davon geredet, dass die Hütte zerbrochen wird. Und mit der Hütte, das Bild wird mehrere Male gemeint, ist unser Körper gemeint. Was geschieht, wenn einer stirbt? Wenn einer stirbt, setzt alles aus, was den Körper am Leben erhält. Solange wie wir hier leben, wohnt unsere Persönlichkeit in dem Körper, den Gott uns geschaffen hat. Der Mensch ist äußerlich und innerlich eine Person, eine lebendige Seele. Und trotzdem ist der innere Mensch noch mehr. Auch wenn der äußere Mensch kaputt geht, geht doch der innere Mensch nicht mit kaputt. Jetzt könnte einer sagen, ja, wie soll man das verstehen? Nun, wir haben in einem Ort, wo ich Bibelstunde gehalten habe, einen Bruder, der hat im Krieg ein Auge verloren. Alter Bruder, hat den Krieg noch bewusst miterlebt als Soldat und hat ein Auge verloren. Und er sagte das mal in der Bibelstunde. Es ist schwierig, sagt er, mit einem Auge, besonders Autofahren. Er fährt noch mit 90 ins Auto und das mit einem Auge, ja. Aber er hat das auch erklärt. Er hat gesagt, das andere ist ein Glasauge, da kann man durchgucken und da sieht man es dann besser. Das ist kein Holzauge oder so. Aber er sagte dann, als er es ernst meinte, ich habe was verloren, was zu mir gehört hat. Und das hat sich schon ausgewirkt. Aber ich bin immer noch derselbe Mensch. Auch ohne das Auge. Da gibt es welche, die haben ein Bein verloren. Da gibt es welche, die haben einen Arm verloren. Ich habe mal ein ganz trauriges Schicksal da erlebt. Da hatte jemand so schlimm durch Blutungsstörung, dass sie ihn die Beine bis zum Oberschenkeln haben abnehmen müssen. Der rollte nur noch auf so ein Brettchen mit ein paar Rollen drunter durch die Wohnung und einen Arm auch weggenommen. Da war der Körper so dezimiert. Und trotzdem ist er dieselbe Person, die er vorher war, als er noch alle seine Glieder zusammen hatte. Was hat das mit dem Tod zu tun? Im Sterben werde ich jetzt nicht nur ein Auge los, ein Arm los oder die Beine los, sondern im Sterben werde ich den Körper los. Aber ich bin doch immer noch derselbe Mensch. Der innere Mensch bleibt, auch wenn der äußere Mensch verfällt. Und wenn ich jetzt sterben werde, dann wird der innere Mensch sich vom äußeren Menschen lösen. Wo weiß man sowas her? Man sieht es bei Jesus, als er stirbt. Als Jesus am Kreuz starb, war sein Wort an seinen Vater: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann steht, und dann verschied er. Der Körper starb am Kreuz, aber er selbst, sein Geist, seine Seele, die ging hinüber zum Vater. Nun macht die Bibel noch mehr klar, dass nicht so ein unklarer Zustand da beim Vater. Als Jesus am Kreuz hängt, war einer der beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, der Schächer. Der sagte, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es gibt also einen Platz, wo der Gläubige hingeht, wenn sein Körper gestorben ist. Deswegen brauchen wir nicht zu weinen. Es ist natürlich traurig, wenn jemand gestorben ist und er nicht mehr mit einem redet und man äußerlich keine Gemeinschaft mehr hier hat. Das ist traurig für die, die zurückbleiben. Aber ihm selbst geht es gut. Es geht ihm sogar besser, als es ihm je hier auf der Erde gegangen ist. Der Apostel Paulus, der sagt das mal, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Dort im Paradies ist Christus. Und er hatte dem Schächer gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. In diesem anderen Platz, an den es hingeht, sind alle die, die geglaubt haben. Alle. Von Lazarus, also in dieser Begebenheit vom reichen Mann und armen Lazarus, und da wird gesagt, er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Nicht sein Körper, sein Geist wurde von himmlischen Wesen rübergebracht zu Abraham. Abraham hat in der Schrift den Namen Vater des Glaubens, so wird er im Neuen Testament genannt. Alle die, die an Jesus glauben, haben das ewige Leben. Und dort, wo ich sterbe, verlässt mein Geist meinen Körper und er geht dorthin, wo all die Glaubenden sind. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sagt Jesus. Das heißt, wenn ich das ewige Leben habe, das verliere ich im äußeren Sterben nicht. Im äußeren Sterben gibt nur der Körper seinen Dienst auf. Und der bleibt hier zurück. Die Persönlichkeit, der Mensch, der Jesus lieb hat, der sich nach ihm sehnt, der Gutes tun wollte, selbst wenn er es nicht schaffen konnte. Diese Person, unsere innere Person, die lebt weiter. Die ist nicht tot, wenn der Leib begraben wird. Sie hat eine wunderbare Zukunft. Wir verlassen diese Hütte und es ist da drüben besser, als es hier je gewesen ist. Paulus sagt einmal, dass er einmal entrückt war bis in den dritten Himmel, steht im 2. Korintherbrief. Und im nächsten Vers sagt er, bis ins Paradies Gottes. Das wird der dritte Himmel genannt. Und später sagt er dann im Brief an die Philipper, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Was viel besser wäre. Er kannte sich da schon aus. Wir waren alle noch nicht da drüben, aber er war schon mal drüben. Und er sagt, es wäre besser, wenn ich dort wäre. Viel besser als das Schönste, was ich hier je haben könnte. Also ich will das nochmal, was ich bis jetzt gesagt habe, zusammenfassen. Wir können realistisch sein. Wir werden alle sterben. Aber wir brauchen nicht verzweifeln. Warum? Wir wissen, die Sünde, die den Tod verursacht hat, die ist vergeben, weil wir Jesus finden konnten. Und jetzt wird der Tod nur noch der Tod unseres Leibes sein. Der Leib hat seine begrenzte Zeit. Der kommt hier in der Erde. Aber ich, meine Persönlichkeit und ihr als Personen, ihr kommt nicht in die Erde, sondern ihr geht in dem Moment, wo er stirbt, rüber in diesen wunderbaren Platz, in das, was die Bibel Paradies nennt, Lukas 13, 43, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, Philipper 1, 23, die Stellen findet alle auch auf dem Blatt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Und man könnte sogar noch ein Stückchen weitergehen. Da drüben hat unsere Seele auch einen realistischen Wohnort. Jesus hat in Johannes 14 gesagt, ich gehe euch die Städte zu bereiten. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wir haben da drüben einen Platz, eine Wohnung, die Jesus für uns vorbereitet hat, wenn wir dort drüben ankommen. Er hat die Stelle für uns bereitet und mein Leib, der kommt in die Erde. So, jetzt könnte einer sagen, ja, aber was wird denn aus dem Leib? Ganz einfach, der verliert sich in der Erde. Fast alles, verliert sich. Bleiben vielleicht ein paar Knochen, aber nach einiger Zeit ist nicht mehr viel von diesem Leib da. Nun sagt die Heilige Schrift aber, es wird einen Tag geben, da werden die Leiber, werden wir auferstehen. Und zwar, wenn Jesus wiederkommen wird. 1. Thessalonicher Brief, da wird gesagt, in dem Augenblick wird ein himmlischer Befehl ertönen, die Posaune des Erzengels wird erklingen und dann werden die Toten in Christus auferstehen. Damit sind die Leiber gemeint, nicht der Geist. Aber der Geist, der jetzt im Paradies ist, wird sich mit dem Leib wieder verbinden. Jetzt könnte einer sagen, ja, aber da ist doch manchmal gar nicht mehr da. Das ist wahr. Aber selbst die Physik sagt, dass im Kosmos nichts verloren geht. Selbst wenn einer verbrannt würde, damit mich keiner missversteht, wir wollen nicht verbrannt werden. Verbrennen eines Toten ist ein gottloses Ritual, was die Heiden gehabt haben. Aber ich kann nicht viel dagegen machen, wenn einige meinen, mich verbrennen zu müssen. Es sind auch Märtyrer verbrannt worden, von denen nicht viel übrig geblieben ist. Aber trotzdem, es bleibt, in der Offenbarung wird über die zweite Auferstehung der Ungläubigen gesagt, selbst das Meer gab seine Toten wieder her. Wenn einer ins Meer gefallen ist, da hat sich der Körper aufgelöst. Das sind Teile im Eis vom Nordpol, wenn er 2000 Jahre drin war, die Strömungen haben da ein bisschen was hingebracht. Anderes im Südpol, manches vielleicht im Magen von einem Haifisch oder so, oder verteilt über das ganze Meer. Aber wenn Gott ein Wort sagt, ist alles wieder da. Und dann wird der Tote wieder auferstehen. Jetzt könnte einer sagen, naja, das ist doch aber ein bisschen fantastisch. Nun, es wird im Alten Testament in Hesekiel einmal so geschildert, das sind Knochen, nur noch Knochen von Toten, die sammeln sich, die überziehen sich mit Sehnen und Fleisch und sie stehen dann da, ein großes Heer. Das ist allerdings in erster Linie eine Weissagung für Israel. Aber wie war es bei Jesus? Als Jesus gestorben ist, trat sofort seine Zersetzung ein. Sie haben ihm nämlich ein Speer in die Seite gestochen und dann sah man schon, Blut und Wasser haben sich schon voneinander geschieden. Da begann bereits dieser Prozess, der zum Schluss beim Menschen zur Verwesung führt. Aber 3 Tage später, obwohl das so gewesen ist, steht Jesus wieder auf, und zwar der Leib, der im Grab war. Das heißt konkret, zwischen Karfreitag und Ostersonntag war er im Paradies. Da hat er den Schächer getroffen und so. Da hat er sogar im Totenreich gepredigt, den Geistern, die vormals nicht geglaubt haben, vor der Sintflut. Aber das war seine Persönlichkeit. Aber dann kam der Ostertag und dann hat sich der Jesus, der im Paradies war, wieder verbunden mit seinem Leib und der Leib ist auferstanden. Und es war der gleiche Leib, denn eine Woche später, als Thomas ja nicht glauben wollte, dass Jesus lebt und sagte, wenn ich nicht die Finger in die Wundmale lege und die Hand in seine Seite, glaube ich es nicht. Dann kommt Jesus und er zeigt seine Hände und er zeigt seine Seite und sagt, leg die Finger rein, leg deine Hand in meine Seite und sei nicht ungläubig. Thomas hat das nicht gemacht, aber es war derselbe Leib. Trotzdem war der Leib nach der Auferstehung ein verklärter Leib. Jesus konnte in einem Raum sein, ohne durch die Tür gegangen zu sein. Jesus konnte mit welchen unterwegs sein und sie erkannten nicht, wer da ist. Und Jesus konnte im selben Moment dafür sorgen, dass sie ihn erkennen. Das ist der Leib ist verklärt. Und so wird es bei uns sein, wenn wir auferstehen werden. Dann wird unser Geist aus dem Paradies sich mit dem Leib verbinden und der Auferstehungsleib wird dem Leib Christi nach der Auferstehung ähnlich sein. Und ich bin da ganz froh drüber. Denn wenn ich so auferstehen würde, wie ich jetzt bin, ach, da wäre so manches, wo ich denke, da mit der Ewigkeit rumlaufen. Ich habe hier schon so etliche Zähne, die hat mir die Krankenkasse bezahlt. Soll ich mit Krankenkassenzähnen in den Himmel rumlaufen? Da haben sie mir das eine oder andere schon rausoperiert oder so. Die hat ja jeder solche Dinge. Wir bekriegen unseren Leib wieder, aber ein Herrlichkeitsleib. Und wenn jemand über 100 Jahre wird, den sieht man die 100 Jahre auch an. Wenn der nun auferstehen wird und immer so verschrumpelt in aller Ewigkeit da rumlaufen soll, da wird er auch sagen, aber warum hat man mir das angetan? Nein, er hat einen verklärten, wunderbaren Leib. Und jemand, der auch einen anderen Schaden hat, der Leib, den wir kriegen werden, ist tausendmal, er ist unser Leib, aber er ist verklärt, verherrlicht. Das kommt auf uns zu. Wir haben, wenn wir als Gläubige sterben, ich habe jetzt nur von Gläubigen geredet, eine wunderbare Zukunft. Wenn wir sterben, gehen wir ins Paradies. Wenn wir, deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und in der Stunde der Auferstehung verbindet sich unser Leib und wieder mit dem Geist. Und wir haben dieses neue Leben. Allerdings, nicht jeder hat das. Es gibt auch einen Platz für die ungläubigen Toten. Daniel hat im, da heißt es in Kapitel 12, Vers 2, etliche werden auferstehen zu ewiger Schmach. Da sind manche gestorben und wenn die einst auferstehen werden, erstehen sie nicht zum ewigen Leben auf, sondern zu ewiger Schmach. Es sind die ungläubigen Toten. Die ungläubigen Toten haben einen Platz, es ist der Ort der Qual. In Lukas 16, Vers 24, da sagt der reiche Mann, ich leide Pein in dieser Flamme. Und in Markus 9, Vers 44, da wird von dem Zustand da drüben für den Ungläubigen gesagt, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht verlöscht. Die Flamme deutet auf furchtbare Leiden und der Wurm ist ja sowas, was nagt, so wie ein Holzwurm. In einem wird es immer nagen, du müsstest nicht verloren sein, du bist aber jetzt. Es gibt, wenn ich sterbe, zwei Möglichkeiten. Wo ich als Gläubiger sterbe, es ist ein Aufstieg, es ist gut und wir können uns freuen am Grab eines gläubigen Toten, dass er jetzt am Ziel ist. Wenn aber einer nicht glauben wollte und bis zum Ende seines Lebens diesen Weg so gegangen ist, dann ist es eine Katastrophe. Dann kommt er in so eine Art Vorhölle. Die gestorbenen Gläubigen sind in einer Art Vorhimmel. Es ist schon Himmel, nur ist noch vor der Auferstehung. Und die anderen kommen in so eine Art Vorhölle. Wenn dann der Tag der Auferstehung kommt, wo die Gläubigen auferstehen, werden die ungläubigen Toten erst einmal nicht auferstehen. Sie bleiben im Grab. Und erst ganz am Ende der Weltgeschichte, wenn das jüngste Gericht ist, dann werden auch alle Ungläubigen auferstehen. Aber dann sagt die Bibel, wer nicht im Buch des Lebens steht, der war geworfen in den feurigen Pfuhl. Oder wie es an einer anderen Stelle heißt, geht hin in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das ist auch ein interessanter Satz. Manche denken, die Hölle, das wäre so das Königreich des Teufels, wo die Ungläubigen hinkommen. Und da ist der Chef und der sagt sie. Das ist nicht wahr. Sondern die Hölle ist ein Ort, den Gott bereitet hat. Also eine Art Gefängnis. Und das ist bereitet worden nicht für Menschen. Menschen sollen ja bei Gott sein. Die Hölle ist für den Teufel vorbereitet als sein Gefängnis. Wer aber zum Teufel gehören wollte und nicht zu Jesus gehören will, der geht dorthin, wo der Teufel ist. Mit an diesem Platz. Deswegen ist es so eine wichtige Sache, dass wir zu Jesus kommen, noch im Leben. In Lebzeiten uns für ihn entscheiden, dann werden wir im Sterben ins Paradies gehen und bei der Auferstehung mit Jesus für immer Gemeinschaft haben, auf einer neuen Welt, die Gott einmal schaffen wird. Weint nicht, Jesus ist der Sieger und der Tod hat die letzte Macht verloren. Und dann vielleicht noch ein letztes. Weint nicht, denn der Herr hat uns eine wunderbare Zukunft bereitet. Wenn es mit dieser Welt mal zu Ende gegangen sein wird, kommt eine neue Erde. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da werden wir, die wir gläubig sein, sind mit Jesus zusammen auf dieser neuen Erde sein. Das sind alles Gründe, warum wir nicht traurig sein müssen im Angesicht des Todes wie die anderen. Aber ich will es zum Schluss doch noch mal sagen, weil ich davon ausgehe, es ist sicherlich jemand unter uns, der sein Leben Jesus noch nicht übergeben hat. Du weißt nicht, wann du sterben wirst. Das kann sich noch lange hinziehen. Es kann aber auch schon heute passieren, nicht erst morgen. Ich war vor kurzem in meiner Heimatstadt, da habe ich einen ehemaligen Mitschüler und eine Mitschülerin getroffen und wir haben so ein Klassentreffen organisiert. Und dann sind wir mal durchgegangen, wer schon alles tot ist. Der erste Klassenkamerad von mir ist gestorben, als er 21 war. Nicht an Krebs oder so, sondern er ist über seinen Betriebshof gegangen. Keiner ahnte etwas, er fällt um und ist tot. Später hat man festgestellt, dass da irgendeine Ader im Kopf geplatzt ist, in diesem Alter. Ohne Unfall, ohne alles, fällt um und ist tot. Keiner weiß, wann es ihn treffen wird. Und wenn es mich trifft, dann muss ich bereit sein. Und ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Ich sage, die Menschen haben sich den Tod geholt durch die Sünde. Der Sünde sollt, die Bezahlung, ist der Tod. Ist die Strafe. Jesaja lebte ungefähr 650 Jahre vor Christus. Und er sah, geistlich, er kriegt das von Gott gezeigt, was Jesus tun wird. Da heißt bei Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was ist die Strafe? Die Strafe für die Sünde ist der Tod, das heißt die Hölle. Die Strafe für unsere Sünde ist der äußere Tod, körperlich müssen wir sterben, und dann der ewige Tod. Das ist die Strafe für unsere Sünde. Aber Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er für uns dort gestorben. Als Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen ließ, da sah Johannes der Täufer ihn kommen und er war ja ein Prophet und Johannes ruft aus, seht, zeigt auf Jesus, seht, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünden trägt. Eigentlich kann man das sogar übersetzen, die Bibel ist ja griechisch geschrieben, welches der Welt Sünden wegträgt. Als Jesus gekommen ist, hat er unsere Schuld auf sich genommen. Das heißt konkret, die Schuld aller Menschen. Aber nun gibt es welche, die wollen das nicht. Die wollen nichts mit ihm zu tun haben. Auf denen bleibt ihre Sünde hängen. Und weil ihre Sünde auf ihn hängen bleibt, gehen sie verloren. Aber wie viele ihn aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wer Jesus angenommen hat, ist ein Bruder oder eine Schwester Jesu geworden. Ein Kind Gottes. Seine Sünde ist weg, weil Jesus sie ihm abgenommen hat. Und deswegen ist es so wesentlich, dass man sich in diesem Leben zu Jesus bekehrt. Wenn ich als ein bekehrter Mensch sterbe, geht mein Geist ins Paradies und dort warte ich auf den Tag der Auferstehung. Wenn ich aber so weiterlebe ohne Jesus, dann gehe ich mit der Sünde meines Lebens belastet in den Tod. Und dann gibt es nur diese Vorhölle, weil ich ja für meine Sünde verurteilt werden muss. Ich muss doch bestraft werden. Für die, die gläubig sind, hat Jesus die Strafe übernommen. Aber die, die nicht gläubig werden wollten, die müssen doch selbst büßen. Weil ja keiner für sie gebüßt hat. Und dabei hat Jesus im Leben ihnen immer angeboten, du, ich will dir alles vergeben. Aber sie haben das nie angenommen. Als meine Schwiegermutter starb, sie ist an Krebs gestorben, und das war abzusehen. Sie hat sich kurz vor ihrem Tod noch bekehrt. Meine Schwiegereltern waren nicht gläubig. Meine Frau kommt aus einer nicht gläubigen Familie, wie ich auch. Meine Frau ist durch einen Schulkameraden zur Jugend gekommen, zum Jugendkreis, hat sich dann bekehrt. Und ihre Eltern waren richtig ein bisschen erbost, dass sie gläubig geworden ist. Es war denen ärgerlich. Ist die Tochter auch so überdreht und religiös geworden, so wie das manchen so in solchen Situationen begegnet. Wir hatten dann geheiratet und die Schwiegereltern besuchten uns öfter. Und weil sie Leute waren, die auch sich sehr anständig so verhielten, wir hatten die Versammlung im Haus, dann sind sie mitgekommen. Aber im Grunde auch nur, weil sie meinten, es gehört sich in dem Fall so. Einmal kam nur die Schwiegermutter allein und da hat meine Frau ein langes Gespräch noch mit ihr gehabt. Gerade über die Frage der Ewigkeit. Wenig später wird meine Schwiegermutter krank und es stellt sich raus, dass sie Krebs hat und in einem so fortgeschrittenen Stadium, wo kaum noch was zu machen war. Es wurde dann immer schwerer. Schwiegervater wollte nicht, dass sie im Krankenhaus sterben muss. Sie blieb zu Hause und da ist meine Frau und hat sie gepflegt. Unser ältester Sohn, der Tobias, der war damals 10 oder 11. Ich hatte ihn bei mir und auch die Tochter hatte ich bei mir, die beiden waren schon ein bisschen größer und unseren ganz Kleinen hatte sie mit und die pflegte die Schwiegermutter. Und meine Frau hat ihr immer wieder mal was vorgelesen aus der Pilgerreise. Hat auch vorgelesen, wie das da ist, wenn der Pilger am Ziel ist und durch den Todesjordan muss. Und dann hat meine Frau gesagt, jetzt muss ich es aber ansprechen. Und dann sagt sie, Mutti, willst du nicht auch zu Jesus kommen? Du gehst sonst verloren. Und da hat sie gesagt, das ganze Leben habe ich von diesem Glauben, mit dem Glauben nichts zu tun gehabt. Ich kann doch jetzt nicht zum Schluss noch kommen. Und da hat meine Frau ihr diese Begebenheit erzählt von den Arbeitern im Weinberg. Von denen, die morgens schon kamen und arbeiteten. Und denen, die am Mittag kamen und denen, die eine Stunde vorm Schluss kommen. Und da war ihr das so wichtig und sagte sie, Mutti, die Letzten kriegen dasselbe wie die Ersten. Und als das die Schwiegermutter hörte und ihr klar wurde, da hat sie im Gebet Jesus gesagt, nimm mich doch an und hat sich bekehrt. Sie hat dann noch 16 Tage gelebt. Wenn irgendwie jemand sich von ihr verabschieden wollte, hat sie jedem gesagt, ihr müsst euer Leben auch in Ordnung bringen. Sie stand doch klar im Glauben. Auf jeden Fall hatte meine Frau mich angerufen, hat das gesagt. Jetzt hat die Mutti, also ihre Mutter, Jesus angenommen. Und ich war mit Tobias, meinem Ältesten, und mit unserer Tochter Eva Maria zusammen beim Frühstück. Und dann sagte ich, die Oma hat sich bekehrt. Und Tobias war aber 11 Jahre und er sagte, dann kann sie ja jetzt sterben. Der hat das damals schon begriffen gehabt, jetzt kann man sterben. Wenn man Jesus hat, kann man sterben. Denn dann ist man gerettet für Zeit und Ewigkeit. Ohne ihn geht es in den Abgrund. Und ich weiß, wir werden die Schwiegermutter wiedersehen, wir werden viele wiedersehen, die Jesus angenommen haben, die schon am Ziel sind. Jeder kann kommen, auch jemand, der lange ohne ihn gelebt hat. Aber weil wir nicht, im Normalfall nicht wissen, wann es zu Ende geht, sollte man so früh wie möglich festmachen. Ich habe am Anfang gesagt, das ist ein Seelsorgethema. Jeder hat mit dem Tod zu tun. Jesus hat sich um die verzweifelten Leute da im Haus des Jairus gekümmert. Wir haben auch mit Menschen zu tun, die mit dem Tod konfrontiert sind. Manchmal mit den Arbeitskollegen, manchmal auch in der Familie. Wir sollten wissen, wo es hingeht. Muss das nicht alles in Einzelheiten, wie ich das jetzt dargestellt habe, jedem erklären. Das können viele doch nichts anfangen. Aber wir können jedem bezeugen, du, wenn du mit Jesus stirbst, da hast du die Herrlichkeit vor dir. Wir müssen nicht drohen, ohne Jesus kommst du in die Hölle, das wird er dann schon merken. Aber wir können es positiv denen bringen. Und wenn wir selbst so weit sind, dass wir merken, jetzt ist nicht mehr viel hier zu erwarten, dann müssen wir nicht zittern. Da muss man nicht alles dran setzen, unbedingt wieder gesund zu werden. Ich war jetzt vor kurzem in einem Krankenhaus. Ich kriege den Anruf, ein Mann aus meiner früheren Gemeinde ist zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen, ist 81 Jahre, und die wollten eine Kleinigkeit machen, weil es ihm schwindelig war. Nachdem sie ihn 3 Tage behandelt haben, war er halbtot. Das geht ja mal im Krankenhaus dann so. So, er hat keinen näheren Verwandten. Und dann riefen mich die Ärzte an. Was soll man machen? Wir wissen nicht, lebt er noch? Lebt er noch? Soll er an Beatmungsgerät? Soll er an künstlich ernährt werden? Er kann nichts mehr sagen, meinten die Ärzte. Ich sagte, das kann ich auch nicht so entscheiden, aber ich komme rüber. Und dann bin ich nach Kaiserslautern ins Krankenhaus gefahren. Die eine Ärztin war aus Indien, der andere war aus dem Iran und der Alte sprach Pfälzisch. Und nun schon halbtot. Also ich habe es dann übersetzt, aber es war interessant, was er sagte. Er sagte, wenn ich sterben muss, sterbe ich. Und ich fragte, ja, wie ist denn das mit den Geräten? Ich bin doch kein Durchlauferhitzer. Also wenn einer das so auf den Tod zugehen kann, ich will nicht sagen, dass man das nicht in Anspruch nehmen kann, was die Medizin bietet, aber ich darf wissen, wenn ich die Augen hier zumache, das ist nicht die Katastrophe. Ich gehe zu Jesus. Das können wir den anderen sagen, weil wir selbst die Hoffnung haben. Aber wenn wir die selber nicht haben, da können wir keinen trösten. Dann wird man verzweifelt zum Grab gehen, ohne Hoffnung für die Zukunft.